オムナモバガバテバスディアヤ、オムナモバガバテバスディアヤ、オムナモバガバテバスディアヤ、So, wir lesen heute aus dem zweiten Kapitel, Vers 69. Ya isha sava bhutanam tasyam jagati samyami yasyam jagati bhutani sa nisha pasyato munihe yaha
was
nisha
nacht ist
sava
alle
Bhutanam, der Lebewesen, Tasyam,
in dieser,
Jagati, ist wach, Samyami, der Selbstbeherrschte, Yasyam,
in welcher,
Jagrati, sind wach. Bhutani, alle Weisen, Saha, das ist, Nisha,
Nacht,
Pashyataha, für den nach innen gekehrten, Munihe, Weisen. Vers, Übersetzung. Was Nacht ist für alle Wesen, ist die Zeit des Erwachens für den Selbstbeherrschten. Und die Zeit des Erwachens sind für alle Wesen ist Nacht für den nach innen gekehrten Weisen.
What is night for all beings is the time of awakening for self-consciousness. The time of awakening for all beings is night for self-consciousness.
Also in Englisch müsste simultan.
Weil sich das stört.
Nö. War das eine Zeitsprache spannend? Und die müssen dann ein bisschen näher ran. You go more nearer to him. He doesn't need to speak so long. Okay. Es gibt Erläuterung. Es gibt zwei Arten von intelligenten Menschen. Der eine ist intelligent, solange es um materielle Tätigkeiten für Sinnesbefriedigung geht. Und der andere ist nach innen gekehrt und sich der Notwendigkeiten bewusst, nach Selbstverwirklichung zu streben. Die Tätigkeiten des nach innen gekehrten Weisen, des nachdenklichen Menschen, sind Nacht für Menschen, die nur an materielle Dinge denken. Materialistische Menschen schlafen in der Nacht, da sie nichts von Selbstverwirklichung wissen. Der nach innen gekehrte Weise bleibt in der Nacht, sogenannte Nacht, des materialistischen Menschen wach. Der Weise empfindet bei seinem allmählichen Fortschritt auf den spirituellen Pfad transzendentale Freude, wohingegen jemand der materialistischen Tätigkeit nachgeht und seine Selbstverwirklichung verschläft, von Sinnfreuden aller Art träumt und sich in diesem Schlafzustand manchmal glücklich und manchmal unglücklich fühlt. Der nach innen gekehrte Weise sieht materialistischem Glück und bleibt immer gleichgültig gegenüber. Er fährt fort mit seinen Tätigkeiten der Selbstverwirklichung, ohne sich von materiellen Reaktionen stören zu lassen. Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Chidanani Namaste Saraswati Devi Bhavani Pachani Yavishesha Sunyavadi Pashtachari Shatari Jayasi Krishna Chaitanya
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Vandeham Sriguru Sita Padakamalam Sriguru Vaishnavascha Sarvatam Saharana Vaita Shishakanditanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatate Gopisha Gopika Kantara Rata Kantana Kostate Tatta Kanchana Gorangi Radhe Vandana Vishwari Der innere Weg und der äußere Weg. Hier wird beschrieben, ist der äußere Weg für reine materialistische Personen ist einfach nur nach materiellen Gütern, nach materiellen Errungenschaften, Ruhm, Reichtum zu streben und alles an der Wand zu setzen, diese Dinge zu erreichen. Da gibt es einen Spruch, nach mir die Sintflut. Nach mir die Sintflut heißt, mir ist alles egal, ich muss bei Hook and by Crook, Prabhupada hat gesagt, bei Hook and by Crook, bei, auf Biegen und Brechen, ne, get ye, back borrow steal, klaue, erbettele, back borrow, leihe dir, gie und esse schönes, nicht Prasadam, sondern schöne Dinge mit Ghee, weil das, wenn man mit Ghee kocht, dann ist das sehr schmackvoll. Geschmack. Vangoro Steel, indisches Sprichwort, get Ghee. Das heißt auf jeden Fall immer genießen und die indischen Leute genießen, indem sie Süßigkeiten essen und alles mit Ghee. Srila Prabhupada hat gesagt, eigentlich sollten wir auch im Tempel immer mit Ghee kochen. Und ich habe gerade gelesen, mit Öl kochen ist für Shiva, Bhaktas. Wenn man Shiva, Fan ist von Shiva, Om Namo Shivaya, Om Shankar, dann sollte man mit Öl kochen. Ansonsten mit Ghee, weil wir Krishna, die Devotees sind und Krishna, die Kühe liebt und alles, was mit Ghee ist, ist von den Kühen. So, das ist ein materialistischer Ansatz. Und die westliche Welt ist sehr, sehr stark geprägt von diesem westlichen Kapitalismus und genießen wollen. So, Srila Prabhupada ist hierher gekommen in die westliche Welt und hat uns einen spirituellen Weg gegeben. Was macht man? Man muss sich konzentrieren, seinen Geist kontrollieren, das ist ein wichtiger Punkt, kommen wir gleich noch zu. So, die Srila Prabhupada ist in den Westen gekommen und er hat gesehen, er hat gesagt, wie kann ich den Menschen hier in der westlichen Welt dieses spirituelle Wissen geben aus Vrindavan, aus einem dem heiligsten Ort Indiens eigentlich. Und das heiligste überhaupt, das tiefste Wissen über die spirituelle Selbstverwirklichung, wie kann ich das den Menschen hier in der westlichen Welt mitteilen. So, da gibt es Martin Luther, unser evangelischer Reformer, hat gesagt, man muss dem Volke aufs Maul schauen. Ein Maul, ne? Ein bisschen grobes Deutsch aus dem 16. Jahrhundert. Das aufs Maul schauen heißt, die Sprache der Menschen sprechen, zu der Zeit, wie, was sie sprechen. So, wenn wir jetzt eine bestimmte Sprache haben, eine bestimmte Art der Kommunikation, dann mussten die Prediger sich anpassen an die Zeit. Bhaktisiddhanta, der Guru von Srila Prabhupada, hat eine andere Sprache benutzt. Srila Prabhupada hat eine andere Sprache benutzt für uns, verständlich. Und vielleicht in der Zukunft müssen wir wieder eine andere Sprache vielleicht wir nutzen Social Media, Instagram, TikTok oder was auch immer. Oder überall, die Leute haben eine andere Sprache. So, selbst so, und das, der innere Weg und der äußerliche Weg, das geht darum, dass die Devotis, selbst die Devotis, die wir jetzt hier versuchen, Krishna bewusst zu werden, sind beeinflusst auch von der westlichen Kultur des Kapitalismus oder des Genießenwollens. Insbesondere, wenn wir spät zum Krishna-Bewusstsein gekommen sind. Mit 18 ist schon spät. Und mit 20 auch schon spät. Und mit 35 ist noch später. So, da haben wir schon ganz viele Samskaras, das heißt Eindrücke in unserem Bewusstsein vom Genießen in dieser Welt angesammelt, die sehr stark in unserem Inneren drin sind. So, wenn ein kleines Kind Krishna-Bewusstsein kennenlernt, dann wird das kleine Kind ist so wie Knetmasse. Das kann man kneten und kann so eine bestimmte, etwas Schönes daraus machen. Weil man das Kind, das ist noch so beeinflussbar. Man sollte das natürlich zum Positiven beeinflussen. Aber wenn wir älter sind, sind wir schon, die Knetmasse ist schon hart. Wenn man, es gibt den Spruch, man kann, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. So, das ist ein weiterer Spruch, dass dem einem alten Hund kann man keine neuen Tricks mehr beibringen. Aber wir haben natürlich versuchen wir das trotzdem. Wir sind ja alte Hunde, so ein bisschen. Also, wir versuchen trotzdem, das Krishna-Bewusstsein zu verstehen. Und das funktioniert, aber es ist ein bisschen mit einem gewissen Aufwand verbunden. So, das heißt, wie Srila Prabhupada hat gesagt, wenn seine ganze Bewegung, die er gemacht hat, das alles, was er da gemacht hat, diese Bücher übersetzen, Tag und Nacht, die Bücher, die wir verteilen, die Tempel, die wir bauen, das Prasadam, was wir verteilen, alles, was wir machen. Wenn da nur ein einziger reiner Gottgeweihter dabei rauskommt, dann ist seine Mission schon erfüllt. Ein einziger, der wirklich Krishna Devoti ist in seinem innersten, tiefsten Herzen und der Liebe zu Krishna entwickelt hat und am Ende seines Lebens zurück zu Krishna geht in die ewige Welt. Wenn das das Resultat ist von Srila Prabhupada's Bewegung, dann hat Prabhupada, das ist schon Erfolg. So, es gibt verschiedene Level, verschiedene Ebenen von Devotees. In Uvandabe, in West Virginia, in Amerika, hatten sie einen Versuch gemacht, ein Vanashrandama, eine Gemeinschaft von Devotees aufzubauen. Und der Tempel war in der Mitte, da war ein Kreis drumherum, da war noch ein Kreis und da war noch ein Kreis. Und die in der Mitte gewohnt haben, die sind jeden Morgen zum Programm gekommen, um 4 Uhr. Die im zweiten Kreis gekommen sind, im zweiten Kreis gewohnt haben, die sind nicht immer zum Programm gekommen, nur sonntags. Und die am Außenkreis gelebt haben, die sind gar nicht gekommen. Und die haben auch nicht so viel Krishna-Bewusstsein praktiziert, nicht so intensiv. So. Und da gab es auch tatsächlich so ein paar Komplikationen mit diesen ganzen verschiedenen Gruppen und untereinander manchmal. Aber das war so die Idee, wir sind verschiedenartig hingegeben zu Krishna. Und wir neigen dazu, weil wir einfach in der materiellen Welt sind, das Krishna-Bewusstsein materiell zu sehen. Und insbesondere diese ganze Einweihungssachen, wenn wir denken, wir sind jetzt schon eingeweiht, sind wir automatisch Krishna bewusst. Und wenn wir die zweite Einweihung haben, dann sind wir voll Krishna bewusst. Und danach geht es gar nicht mehr weiter. Da ist dann erstmal Pause. Und das gibt ja den bekannten Witz, den kennt ihr bestimmt auch, den Witz. Kennt ihr den schon mit den Mäusen? Ich tut mir leid, ich erzähle den Witz nochmal. Also, es gab mal eine,
Ja, das war so eine Kirche. Eine Kirche? Und das war so ein spiritueller Ort und da waren ganz viele Mäuse. Und die Mäuse gingen nicht weg. Und dann haben die eine Katze geholt und dann haben sie eine Falle aufgestellt und die Mäuse gingen einfach nicht weg. Die wollten nicht weggehen. Und da hat jemand die Idee gehabt, pass mal auf, wir weihen die alle zweimal ein, zum zweiten Einweihen, und dann kommen sie nur noch zur Maske. Das ist so die Tendenz, wenn wir dann zweit eingeweiht sind, denken wir, wir haben jetzt alles erreicht, äußerlich, und dann brauchen wir auch nicht mehr kommen zum Morgenprogramm, zum Überhauptprogramm und dies und das, weil wir haben ja schon, also Namen haben wir schon gekriegt, Mataji, Devidasi. Und Prabhu, das haben wir schon, diesen speziellen Namen, das ist so das Coolste eigentlich, so einen Namen zu haben. Und dann alle Prabhu, wir haben dann auch so eine Schnur, so eine spezielle Schnur, die auch Schnur. Und dann fragen die Inder, okay, was haben die, bist du Brahman? Ja, ich bin Brahman. Ja, das ist Gayatri Mantra. Wir sind schon völlig alles geklärt. Wir haben jetzt schon Krishna völlig verstanden. So, und dann ist tatsächlich so, ich habe die Erfahrung gemacht, wir hatten einige Devotis, die wollten unbedingt zweit eingeweiht werden. Und dann haben wir gesagt, pass mal auf, okay, du bist jetzt zweit eingeweiht, aber dann musst du aber auch hier auf dem Altar Service machen. Ne? Zweit eingeweiht heißt Brahmane, musst du Altar machen. Ja, klar. Ein Thema. Und kaum war die Person zweit eingeweiht, Prabhu, ich muss jetzt woanders hin, ich habe da noch mussten noch heiraten und da habe ich eine Frau gesehen irgendwo. Ich muss leider euch verlassen und das tut mir schrecklich leid. Und mein Guru hat auch gesagt, das soll ich machen. Tschüss. Genau an dem Punkt. Ich sage, pass auf, Weidenland hat gesagt, okay, wir machen den Vertrag. Shake hands, you know. Ne? Du bleibst hier, machst den Service. Und eine Woche später kam eingeweiht. Tschüss, ja, tut mir leid, kann ich nichts ändern, ihr müsst sein. Ist eben so. Das ist das Leben. So. Das war jetzt nur ein Beispiel. So. Und dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Punkt. Der innere Weg eigentlich. Eigentlich geht es nicht um den äußerlichen, diese Brahman-Schnur. Oder ich habe die in einem halben Jahr habe ich die gehabt. Wir sind als ich Devoti wurde, habe ich eine Einweihung gekriegt. Halbes Jahr später hatte ich diese Brahman-Schnur. Zack, zack. Halbes Jahr später. Ging ganz schnell. Und es gibt auch Devoti, die hat Prabhupada sofort erste und zweite Einweihung auf einmal gegeben. Okay, so eigentlich geht es nicht, es geht um die Einweihung natürlich, aber wenn jetzt jemand eingeweiht, heißt ja, ich bin eingeweiht in ein Geheimnis. Ich werde dir mal ein Geheimnis verraten. Chande Hare Krishna. Als Geheimnis. Und dann bist du eingeweiht in das Geheimnis. Und wenn du das dann machst, Hare Krishna chantend, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna mit so einer Kette, Japa Mala, das ist nicht meine Originalkette von Prabhupada, die habe ich leider in einem Eingang auf Hare Sankirtan haben wir unsere Taschen immer in so Eingänge gestellt, mit den Büchern, weil wir die nicht überall zu viel tragen konnten. Und da war mein Beatback drin und da war die Tür. Und Prabhu, wir müssen weiterfahren, Harinam, wir sind mit dem Bus sind wir weitergefahren. Und
Und die Tür war zu. Und ich konnte meine Kette nicht rausholen. Und dann hatte ich keine mehr vom Korbkopf. So, aber ich habe eine neue. Ich habe bestimmt schon mehrere neue. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Das Secret. Wie
bitte?
Eingeweiht ins Geheimnis.
Ja, ja, genau. Eingeweiht in das Geheimnis. Es gibt einen Devotee, der heißt Bhakta Conny. Und Bhakta Conny chantet so viele Runden, so alt wie er ist. Und er war so ein Yoga-Lehrer früher. Und der war dann, glaube ich, schon 40 oder 50. Und den habe ich jetzt Ewigkeit nicht mehr gesehen. Jetzt habe ich ihn vor kurzem auf Brasiliatra in München gesehen. Und er chantet immer noch. Jetzt ist er 60, chantet jeden Tag 60 Runden. Hare Krishna, Hare Krishna.
Wer war das? Entschuldigung, ich
Bhakta Conny.
Ja, aber ist doch die
Wurst. Der ist nicht eingeweiht von ISKCON. Der hat sich nicht einweihen lassen. Und jetzt hat er sich einweihen lassen von einem Baba in Vrindavan, in Radhakund. Aber er chantet immer 60 Runden jetzt, weil er 60 Jahre alt ist. Man soll eingeweiht werden, aber wenn man diesen Unterweisungen folgt, zu chanten, dann hat man auch einen Nutzen davon. Also es ist nicht so, dass man davon keinen Nutzen hat, wenn man seinen Anweisungen des Gurus folgt. Die Anweisung des Gurus ist, jeden Tag mindestens 16 Runden chanten und die vier gewinnen plötzlich in Einheiten. Wenn man das folgt, hat man schon den Guru akzeptiert. Das ist praktisch wie Fahrprüfung machen, Führerschein. Du machst deinen Führerschein und du fährst mit dem Fahrlehrer durch die Gegend. Und kannst du Schaltung einstellen, Bremse, Kupplung kommen lassen, Abwürgen, alles Mögliche. Kannst du schön fahren. Und die Einweihung ist, wenn du den Führerschein kriegst, Führerschein gemacht, und dann darfst du alleine fahren. Oder du hast Deutschkurses gemacht, und dann musst du immer dahin gehen. Und wenn du B1 gemacht hast, kannst du alleine sprechen. Dann darfst du alleine losgehen und sagst, B1, hier, ich will deutscher Präsident werden. Ich will Präsident von Deutschland werden. Ich habe das Gefühl, ich bin gut und ich sehe gut aus und ich habe auch viele Qualifikationen. Und deutscher Präsident?
Steinmeier
ist alt und spricht manchmal komische Sachen. Also ich will Präsident werden, ich habe auch B1. Und dann machst du noch einen deutschen Pass, tust du deutsche Staatsbürgerschaft und dann sowieso Steinmeier. Steinmeier soll weg, ich bin jetzt da und tschüss.
Es ist nicht so einfach, muss man noch arbeiten, nicht nur B1. Um deutsche...
B2?
B2 ist nicht ausreichend, um einen deutschen Ausweis zu bekommen.
C1,
nein,
C2.
Man muss arbeiten und nicht nur Sozialamt abhängig sein. Genau. Man muss selbstständig sein.
Okay, bin ich selbstständig. Ich verteile Bücher auf der Straße.
Nee, geht nicht. Danke. Unabhängig von Stadt sein.
Na gut.
Sprecher Nummer 100,
jetzt werde ich Bundeskanzler.
Lieber. Oder ab 60 Jahren.
Musst du 60 Jahre?
Oh, 40 Jahre.
Und bis,
älter.
Bist du ja bald.
Sehr nett.
Okay, dann viel Spaß. So. Der innere Weg ist praktisch Yoga, Bhakti-Yoga, Bhakti. Was wir machen, ist Bhakti-Yoga. Wir machen nicht, wir haben eine Gesellschaft, ISKCON, Internationale Society for Krishna Consciousness, Internationale für Krishna Bewusstsein. So, wir praktizieren Bhakti-Yoga. Und Srila Prabhupada hat ganz oft betont, dass Bhakti-Yoga ein universales Prinzip ist. Das heißt, du findest auch im Christentum Bhakti, du findest auch im Islam Bhakti oder in einer jüdischen Gruppe. In allen Religionen findet man das Prinzip der Bhakti. Bhakti heißt Liebe und Hingabe zu Gott. So. Liebe und Hingabe zu Gott. Und es gibt einige christliche 127 christliche Heilige, die diese Stigmatas hatten. Ne, die haben sich so vertieft in Jesus, dass die Hand blutet. So, Jesus war am Kreuz, da haben sie hier rein, Füße rein und Blut kam raus. Und die haben sich so, Franz von Assisi, Therese von Konnersreuth, Pater Pio, sind alles christliche, katholische Heilige. Die hatten diese Stigmatas, dass am Freitag, jeden Freitag Blut aus diesen Wunden rausgekommen ist. Und dann am Montag war alles wieder zu und alles wieder gut. Therese von Konnersreuth hat zur Zeit Hitlers gelebt. Sie war eine einfache...
Wann hat sie gelebt?
1935,
okay.
Irgendwas.
Oh, bei Hitlerzeit.
Ja, Hitlerzeit. Eine Deutsche. Die war eine bayerische, eine Bauermagd. Sie hat auf dem Feld gearbeitet, harte Arbeit. Die hat nachweislich 30 Jahre nichts gegessen. Und die hat jeden Freitag die Stigmatas gehabt, kam das Blut raus, aus ihren Augen kam Blut raus, jeden Freitag. Und am Montag war sie wieder alles normal. Und sie hat 1 Kilo abgenommen, jedes Mal. Und sie wurde beobachtet von einem wissenschaftlichen Team, die das nicht glauben wollten, dass sie nichts isst. Und die haben festgestellt, dass sie tatsächlich nichts isst. Und da kommt immer nur ein kleiner bisschen Schleim raus aus dem Körper. So, und die hatte dieses Stigmata. Und die haben sich so vertieft in diese Jesus-Geschichte mit diesem Kreuzigung, dass das manifestiert hat, dass das Blut rausgekommen ist. 127 Heilige. So, das heißt, die waren so vertieft in diese christliche Wissenschaft der Hingabe zu Gott, dass das so passiert ist. Franz von Assisi hat dieses Friedensgebet gemacht, sehr schönes Friedensgebet. So, ich habe das jetzt nicht im Kopf. So, und dann dieses universale Bhakti-Prinzip findet man in allen Religionen wieder. Und als ich 1974 in Mayapur war, zum ersten Mal in meinem Leben, war ich in Mayapur, am Parikrama mit Jaipataka Swami und Lokana Swami sind wir durch Mayapur gegangen und dann waren wir im Devananda Gaudiya Math Tempel von Navadvip. Das ist ein Gaudiya Math Tempel, nicht ISKCON, sondern Gaudiya Math. Das ist die Gesellschaft, in der Prabhupada war. Prabhupada hat die ISKCON gegründet, aber er war vorher in der Gaudiya Math. Und diese Gaudiya Math gibt es in Indien immer noch. Und da waren wir in diesem Devananda Gaudiya Math Tempel, haben wir übernachtet und haben mit dem da gesprochen. Das war zufällig Narayan Maharaj, der später seine eigene Bewegung gegründet hat. Und also ich war dann Devotee von ISKCON, so 1974 war ich schon 4 Jahre ungefähr Devotee. Und ich dachte, was wir hier machen, so, dass diese Lieder, Samsara da, diese Lieder, die wir singen, das sind die absoluten, so muss es sein. Ne? So war ich noch so jung, sagen wir mal 22 so, und war eben so deutsch nach deutsch, so muss es sein und nicht anders. Und dann kamen wir in dieser Nebeneinander Gaudiya Math und was haben die gemacht? Die haben ganz andere Lieder gesungen als wir. Dann denke ich, wo bin ich hier? Ist ja alles Maya. Völlige Illusion. Ich bin hier am falschen Platz. Ich war völlig verwirrt. Wie kann das sein? Das sind auch Chaitanya Mahaprabhus Nachfolger, Bhaktivinoda Thakurs Nachfolger, Bhaktisiddhanta Nachfolger. Und die singen ganz andere Lieder. Viva la Vishesha, Aloka Prabhisha, Nitaktari Utavira. Genau, die singen wir mittlerweile auch. Aber zu der Zeit haben die gesungen und das war für mich total neu. Ich war geschockt, so, der große Schock. Und dann irgendwann, so, ich weiß nicht wann, später habe ich dann realisiert, oder vielleicht noch gar nicht, oder ein bisschen zuerst, dass trotzdem diese Leute, diese da Gaudiya Math Schüler von diesen Gurus, die ja Gurus waren, sind ja auch Gurus und Schüler. Auch mit Sigar, auch mit Beatback, auch mit Tila, Kantimala, Adoti, sehen genauso aus. Komisch. Und die haben dann auch Krishna verehrt. So. Und das musste ich erstmal verarbeiten. Und dann später war ich ja 20 Jahre in der Uni, Akademie der Weltreligion, mit diesen ganzen jüdischen Vertretern, Herr Lima Krausen von der muslimischen Gruppe, also diese ganzen Leute, jüdische und buddhistische Gruppe, tibetischen Buddhismus. Da habe ich das ja nochmal, mein kleines Gehirnspektrum noch ein bisschen erweitert. So, und man sieht, in all diesen Religionen findet man diese verschiedenen Aspekte wieder und man sollte nicht denken, nur ISKCON, nur das, was wir hier machen, das ist die absolute Wahrheit und alles andere ist Maya oder heidnisch oder vom Teufel oder was weiß ich was. Wir machen
das hier ist das einzig Wahre.
Denken wir.
Das sagt der Islam, das sagt die Katholische, das sagen die Evangelien.
Das sagen alle. Ne?
Ja. Was ist denn nur der wahre Glaube? meine glasklare Glaube an Gott, an und für sich, Anunnels, Buddha, Hindu. Oder was ist denn nur der wahre Glaube?
Wir machen am Schluss Fragen stellen. Am Schluss gibt es eine Sektion Fragen stellen. Aber ich gehe jetzt auf deine Frage ein.
Danke.
Genau. Also wie gesagt, die Essenz, ne, könnte man, würde ich jetzt so sagen, ist Bhakti. Bhakti heißt Liebe zu Gott zu entwickeln. So, das ist so ein Überbegriff, kann man so sagen. Das nennt sich Bhakti Yoga, sich verbinden mit Gott durch liebevollen Dienst zu ihm.
Auch religionsübergreifend.
Ja.
Schön.
Ja, religionsübergreifend. Weil ich sagte eben, man findet, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, auch sehr viele Parallelen zu Bhakti, was wir hier praktizieren. Es gibt eine Bhagavad Gita in Arabisch. Und in diesem Buch, in dieser Bhagavad Gita in Arabisch, ist das Wort Krishna rausgenommen worden. Weil die Araber oder die Muslime ein Problem haben mit Krishna, dass Krishna Gott ist. Haben sie wohlwissend immer Gott geschrieben. Und die Muslime, die das gelesen haben, fanden das total cool. Und ich werde auch immer angesprochen von muslimischen Leuten hier, von der Moschee, mal denen sowas zu geben. Weil das finden, die können die mitleben, das können die vielleicht voll akzeptieren, was da drin steht. Und da war ein Devoti in Saudi-Arabien und hat da Bücher verteilt und dann wurde er eingeladen. Und er war relativ neu und er kannte diese ganzen Geflogenheiten nicht. Und dann ist er da in so einer Moschee gewesen, hat über Bhagavad Gita gesprochen, hat natürlich auch über Krishna gesprochen, hat Krishna erwähnt. Und dann haben sie ihn fast gelyncht. Und dann musste er aus dem Fenster springen irgendwo und ist abgehauen. So, Zunge raus. So. Also wie auch immer, also die Essenz ist praktisch Bhakti. Und da... das ist universal. In dem Moment, wo wir denken, ISKCON oder was wir hier so machen, ne? Diese ganze Verehrung, wie wir diese Deities verehren, das ist von Hari Bhakti Vilas, oder wie wir chanten und wie wir lesen und was auch immer wir machen, das ist der einzige und richtige, absolute Weg. Wenn wir das denken, dann wird ISKCON zu einer Religion. Und dann werden wir genauso fanatisch, engstirnig wie alle anderen Religionen. Ja. So, das hat zum Beispiel Guru Nanak. Guru Nanak hat im 16. Jahrhundert gelebt, ein Muslim, es war ein Hindu, glaube ich. Und er hat versucht, die Muslime und die Hindus zusammenzubringen, weil die sich in Indien immer gestritten haben. Ja, das ist ja jetzt vor kurzem gerade dieser Rahmen, Tempel wieder aufgebaut worden. In Ayodhya.
Rama,
Sita, Hanuman. Und dieser Tempel wurde, als die Mogul-Herrscher in Indien waren, haben sie diesen Tempel platt gemacht, weil es einer der heiligsten Orte in Indien, Ayodhya, und haben den kaputt gemacht und haben genau auf derselben Stelle eine Moschee gebaut.
Und die wurde gar nicht benutzt. Einfach nur so aus. In Hamburg würde man aus Post. Nur um die zu ärgern. Um die Religion runterzudrücken. Und dann haben die Hindus später diese Moschee wieder platt gemacht. Und das war ein riesiges Feld mit Steinen und das war 500 Jahre eine Sperrzone. Da durfte keiner rauf, weil sofort gab es Streich. So. Und da hat Guru Nanak hat versucht, eine Religionszusammenführung zu machen zwischen den Hindus und den Muslimen und hat das Granth Sahib geschrieben, ein heiliges Buch. Und das Granth Sahib wird verehrt in einem Sikh-Tempel, das liegt vorne auf dem Altar, das wird verehrt, das kann man so sehen, das ist das heilige Buch wie die Tora im Judentum. Und die Sikhs in Indien tragen die Turbane und ein Bart und haben Messer dabei und so einen Ring und lassen ihren Bart nicht schneiden und die Haare nicht schneiden, dann haben sie nur einen Turban. Und später wurde es zu einer Religion, weil das war nicht die Idee von Guru Nanak. Guru Nanak hat auch mit Chaitanya Mahaprabhu gesprochen, es gibt auch so eine Dokumentation. So, Guru Nanak wollte das gar nicht, er wollte ein universales zusammenbringen. Genauso wie eigentlich Martin Luther wollte auch keine eigene Religion gründen. Er hat einfach nur versucht, das zu reformieren, die katholische Kirche. Aber es wurde dann zu einer eigenen Religion. 30-jähriger Krieg, 30 Jahre haben die sich geprügelt wegen diesen ganzen Reformationen. Und Jesus wollte auch keine eigene Religion gründen. Jesus und Paulus hat das zu einer eigenen Religion gemacht. Genau, so, wie auch immer. So, jetzt kommen wir, der innere Weg ist praktisch, dass wir uns innere hineingehen. Und was wir hier anbieten, ist dieser Vorgang mit so einem Beutel. Guck mal, sehr schöner Beutel. Mein schöner Beutel ist in der Wäsche, mein blauer, aber der ist jetzt auch gut. Und hier haben wir eine Kette mit 108 Perlen aus Tulasi-Holz. Und wir nehmen diesen Finger und den Daumen, weil der Zeigefinger als unrein gilt, weil wir manchmal da komische Sachen haben. Und den stecken wir auch hier raus, dass er nicht die Kette berührt. Dann kratzen wir uns so oder gehen so, machen wir irgendwelche komischen Sachen. So, dieser Beutel. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Und nochmal, Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nochmal.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare.
Und das kannte ein Devote, der war, der hat immer so, Hare Krishna, oh, die Runde fertig. Hare Krishna. Nein, nicht schummeln. Man kann nicht schummeln. Man muss jede einzelne Perle, Hare Krishna. Die nächste, Hare Krishna. Wie viel ist die Uhr? Nein, wir müssen das alles einmal durch. 16 Runden, 16 mal rum, 16 mal 108 sind 1728. Hare Krishna Mantras. Genau. So, und dieser Mantra, dieser Mana, der Geist und Trayate, Befreiung, das ist unser Vorgang und der ist kompatibel mit diesem Bhagavad Gita. Weil in der Bhagavad Gita steht ganz viele Yoga-Systeme drin, die praktiziert werden von verschiedenen Yogis. Aber es steht ja nicht genau drin, Krishna hat nicht gesagt, in einem Vers der Bhagavad Gita, chante jeden Tag 16 Runden auf der Gebetskette. Also steht da, ist kein Vers in der Bhagavad Gita, wo Krishna sagt, 2. Kapitel, Vers 35, Krishna sagt, chante jeden Tag 16 Runden.
Hat er nicht gesagt. Aber er hat gesagt, wir sollen meditieren und wir sollen den Namen Gottes aussprechen. Und hier ist mein Lieblingsvers, eigentlich einer meiner Lieblingsverse, ist 6. Kapitel, Vers 20 bis 23. drei Stück auf einmal. So, warte mal. 20 bis 23, 6. Kapitel, Meditation. Dhyana Yoga. Dhyana Yoga ist Meditation. Ich lese immer vor. Auf der Stufe der Vollkommenheit, die Trance oder Samadhi genannt wird, ist der Geist, also nicht der Heilige Geist und nicht ein Geist, sondern unser Geist hier oben, durch das Praktizieren von Yoga vollständig von allen materiellen mentalen Tätigkeiten gelöst. Also wir sind auf der Stufe der Vollkommenheit mit unserem Geist von allen materiellen mentalen Problemen, die wir da oben im Kopf haben, diese so Rumoren, sind wir losgelöst. Kalter, es ist kalt, ich friere. Nein, wir sind losgelöst. Es heißt so, ich habe nichts zu essen. Nein, wir sind losgelöst. Es interessiert uns alles nicht mehr. Wir sind aus dieser losgelöst. So, diese Vollkommenheit ist dadurch charakterisiert, dass man die Fähigkeit erlangt, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen und im eigenen Selbst Freude und Zufriedenheit zu genießen. So, man bekommt die Fähigkeit, es ist eine neue Fähigkeit, die wir jetzt noch nicht haben. Die Fähigkeit, durch den reinen Geist das Selbst zu sehen. Könnt ihr das Selbst sehen? Ludmilla, kannst du das sehen? Nee, nicht? Guck mal nach. Mach die Augen zu und guck nach. Kannst du das Selbst sehen? Was ist denn das Selbst? Ja. So, wir bekommen aber durch diese Mantra-Meditation oder auf der Stufe der Vollkommenheit oder auf dem Weg dorthin immer mehr die Fähigkeit, das Selbst zu sehen. Das wird hier beschrieben. In diesem freudvollen Zustand erfährt man grenzenloses, transzendentales Glück, das durch transzendentale Sinne wahrgenommen wird. Das heißt, transzendentale Sinne, ne? Die Augen, wir gucken raus, oh, wo bin ich? Aha, Krummhalsberg 9, wusste ich, glaube ich. Jetzt merke ich das erst, wo ich bin. Wer bin ich und wie viele? Nein. Wo bin ich? Ich gucke raus durch unsere Augen. So. Alles klar. Wir kennen uns dann. Und hier ist alles schön gemacht und schön angestrichen. Hier ist ein iPhone. Das ist die äußerliche Sicht. Aber wir gucken nicht nach innen. Die Augen sollen reingucken, umdrehen. So wie beim Handy kann man manchmal umdrehen. Man guckt, da wird der Film gedreht und dann dreht man um, dann sieht man sich selber. So, wir müssen uns die Augen nach innen schauen. Nach innen schauen. Wollen wir das mal machen? Nach innen schauen? Innen reingucken. Wenn man die Vollkommenheit erreicht hat, kann man das machen. Dass man die Fähigkeit erlangt, durch die Vollkommenheit hat man die Fähigkeit erlangt, nach innen zu schauen. So verankert weicht man niemals von der Wahrheit ab. Und wenn man diese Stufe erreicht hat, ist man überzeugt, dass es keinen größeren Gewinn gibt. So. Ja.
Мы эго меняем на мантру Кришна, на святое имя, то это нам ничего не даст. То есть Прабхупада дал нам метод, благодаря которому мы можем освободиться от эго, и тогда это сработает, то, что говорит Прабху, смотреть на внутрь.
The Prabhu meint, nach innen zu schauen, was sie gesagt hat, muss man erstmal mit seinem eigenen Geist, mit diesem falschen Ego klarkommen. Man muss man das falsche Ego erstmal drehen und falsche Ego um Hare Krishna zu tauschen. Statt falsches Ego Hare Krishna. So, wir tauschen das. Nur dann können wir in uns reinschauen.
Ja.
Bis dahin können wir nicht.
Nee, ich weiß.
Ja.
Ich
ja wollte nur, genau. Vielleicht ein bisschen andere Erklärung, dass man das, das geht um unseren Geist.
Genau.
Dass der immer
da kommen wir, das ist ja eigentlich auch die ganze Idee. Das wird ja auch immer beschrieben, dass wir den Geist, unseren Geist kontrollieren, keine Nebengespräche führen. Und auch aufpassen bei der Lecture, nicht irgendwie plötzlich reden, weil ich denke, ich muss irgendwas Wichtiges sagen, das ist ganz wichtig. Und die Lecture ist nicht so wichtig und ich habe jetzt so diesen Drang zu sprechen. Der Drang zu sprechen, da sind die Dränge, der Drang, der Zunge und Sprechen und Essen, der Drang des Magens und darunter kommen auch noch so ein paar Dränge. Und diese ganzen Dränge, die wir in uns haben, die beeinflussen unseren Geist. Wir gehen über die Straße und da kommt die Pommesbude und dann denken wir, ich will jetzt Pommes frites essen. Belgische Spezialpommes frites sollen besonders gut sein. Und dann kaufen wir die Pommes und die Pommes sind aber in Fett gemacht, wo vorher ein Hühnchen drin war. Und dann denken wir, ist egal, ich will die einfach essen. So, der Geist ist ständig immer. Und diesen Geist zu kontrollieren, das ist das größte Herausforderung. Ne? Genau. Und das heißt, der Spiegel des Geistes. Der Geist ist wie ein Spiegel von Staub bedeckt. Und wenn wir den Staub wegwischen, dann ist der Spiegel, reflektiert der Spiegel. Und dann können wir in dem Spiegel reingucken und reflektiert unser innerstes Herz. Unser innerstes Herz können wir dann in diesem Spiegel. Der Geist ist hier oben im Kopf. Da kann man sich vorstellen, ist so ein Spiegel. Und manchmal hat man so Spiegel, wo man so guckt, wenn Leute kommen ins Haus, hat man so verdeckte Spiegel, da sieht man, aha, da kommt irgendjemand an die Tür. Da hat man schon so ein Spiegel. Aber hier oben, da haben wir im Kopf einen Spiegel und da gucken wir rein und sehen dann unserem Herz. Den Paramatma im Herzen oder den Lotus in unserem Herzen, das Lotus-Chakra in unserem Herzen. Und das ist damit gemeint, den Paramatma. So, und dann, weil wir jetzt gleich Schluss machen müssen, gehen wir ganz schnell nochmal nach Goloka Vrindavan. Wenn wir dann in diesem Spiegel unser Herz sehen, Die Buddhisten sehen den diamantene Weg des tibetischen Buddhismus erklärt den diamantenen Lotus in unserem Herzen. Da ist ein Lotus in unserem Herzen, der aus Diamanten besteht und glänzt. So, und den sehen die dann auf ihrer Stufe der Vollkommenheit. So, wir haben auch ein Lotus in unserem Herzen, ein Chakra, und da steht Vishnu drauf mit vier Händen, Paramatma. Paramatma Krishna. Und der ist in unserem Herzen. Unser Paramatma Krishna ist in unserem Herzen. Es gibt auch einen Devoti, der heißt Paramatma Krishna. Der ist auch manchmal in unserem Herzen. Der macht immer die elektrische Anlage für Ratha Yatra. Und letztes Mal haben sie ihm seinen Ausweis geklaut. So, dieser Paramatma Krishna ist in unserem Herzen. Und wenn wir den Spiegel des Geistes geputzt haben, durch das Chanten, Hare Krishna, putz, 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 und Konzentration, dann können wir in unserem Herz schauen. Om, unser Herz. Und dann sehen wir unser Herz ist das gleich, oder der Paramatma, oder diese, das ist praktisch das, diese, was wir da sehen, ist wie ein Satellit. Wenn wir oben im Himmel ist ein Satellit zum Beispiel, und wir haben alle unsere Handys zum Satellit, dann sind die alle konzentriert auf diesen einen Satelliten. Oder nur, ja, zum Beispiel. So, wenn wir in unser Herz schauen, haben wir automatisch dadurch Kontakt zu allen Herzen aller Lebewesen. Weil das ist das gleiche Herz. Der Paramatma ist der gleiche von Ludmilla und von Madeleine und Emmy und Lorani Vatika, die ganzen, alle die Herzen sind, oder die Paramatmas sind alle, ist nur ein Paramatma. Und wir sehen ihn aus verschiedenen Blickwinkeln. Oder die Sonne, wir sehen die Sonne, eine Sonne aus verschiedenen Blickwinkeln. Aber es ist nur eine Position der Sonne und nur ein Standpunkt, aber wir sind verschiedene Standpunkte. So, wir sehen Paramatma in unser Herz. Und durch diese Antenne des Paramatma können wir Kontakt aufnehmen zu allen Lebewesen, telepathisch. Wenn wir Yogis, perfekte Yogis sind, können wir Kontakt aufnehmen zu allen Lebewesen. Und das ist als Devoti, die wir hier so Krishna Kirtan machen, ist das eigentlich auch, dass wir versuchen, wenn wir Kirtan machen, wenn wir singen für Krishna, wir spielen mit Ranga für Krishna und Harmonium und Katas und wir singen, dann müssen wir uns auf die Herzen aller Beteiligten hier im Raum konzentrieren. Weil dann sind wir verbunden, denn wir sind dann alle verbunden über den Paramatma. Und wenn das ekstatischer Kirtan ist, dann sind wir plötzlich alle verbunden über den Paramatma. Das ist dann das gemeinsame Chanten der Heiligen Namen, Sankirtan. Das gemeinsame Chanten der Heiligen Namen ist einfach ein mystischer Vorgang, in dem wir alle uns verbinden und uns praktisch sozusagen, wenn man auf Deutsch, eintunen, auf einen gemeinsamen Nenner. Der gemeinsame Nenner ist Krishna in unserem Herzen. Und als ich früher auf Sankirtan war, da haben wir ganz viel Kirtan gemacht auf der Straße, manchmal 6 Stunden Harina. Und ich habe mit Ranga gespielt. Und irgendwann hatte ich keine Energie mehr. Und ich denke, mir ging es so schlecht. Meine Arme taten weh, diese paar Muskeln, die ich da hatte. Und die Hare Krishna getrommelt. Und irgendwie habe ich das nicht mehr. Ich war am Punkt, wo ich aufhören wollte, aber ich will aber nicht aufhören. Und dann habe ich, das macht so viel Spaß. Und dann habe ich zu Krishna gebetet: Bitte, bitte, hilf mir, was soll ich jetzt machen? Du bist doch ohne Ende Energie, du bist doch die Quelle aller Energie, du musst von mir jetzt, gib mir Energie oder so. Und dann habe ich realisiert, okay, ich bin nicht hier der große Trommler, Trommel, ganz cool und so, sondern ich bin der Diener. Ich bin der Diener von dem Kirtan, ich bin der Diener von den Devotis, ich bin der Diener überhaupt. Und mit dieser Diensthaltung, plötzlich hat Krishna mir Energie gegeben. Und die Energie kam aus dem Herzen. Und ich habe für die Herzen der Leute gespielt. Und plötzlich habe ich noch eine Stunde gespielt und hatte die Energie. Das war für mich eine Verwirklichung. Weil mit dieser dienenden Haltung, also ich bin das. Und ich habe Muktis und ich spiele jetzt ganz lange, weil ich das ja bin. Nee, ich bin es gar nicht. Ich bin ein Instrument in den Händen von Krishna und die Quelle der Energie ist in meinem Herzen und da kommt ohne Ende Energie, wenn ich die richtige Einstellung habe. Und das ist ein Prinzip, was auf alles anzuwenden ist, wenn man jetzt für Krishna was macht, mit der richtigen Geisteshaltung, kriegt man alles. Prabhupada hat gesagt, wir können an einem Monat die ganze Welt übernehmen, das hat Prabhupada immer gesagt, vorausgesetzt, wir werden alle reine Gottgeweihte. Weil wir kriegen die Prabhupada hat so viel Energie gehabt als 70-Jährige, 75 Jahre, 2 Stunden geschlafen, die ganze Nacht übersetzt, rumgereist mit Zeitverzögerung, viele Devotees jeden Tag geredet, viele Probleme und was weiß ich alles. Aber Prabhupada als so alter Mann hat so viel mehr Energie gehabt als seine Schüler. Weil es einfach, weil er verbunden ist. Der reine Gottgeweihte ist verbunden über Gott in seinem Herzen, ist ein transparentes Medium, wodurch Krishna wirkt. Und Krishna hat ohne Ende Energie. Krishna hat unbegrenzte Energie. Und wenn wir uns anschließen an das Energiehaus, an das Elektrizitätswerk von Krishnas Powerhouse, dann können wir ohne Ende Energie bekommen. Das war eine Verwirklichung. So, dann ist eben der Paramatma in unserem Herzen. Und und dann, wenn wir da weiter uns vertiefen, wenn wir weitergehen, wollen wir noch ein Stückchen weitergehen, verwandelt sich dieser Paramatma in Vaikuntha, die spirituelle Welt, Guru Kasundarma, der Himmel. Der Himmel. Gott ist im Himmel. Ja, wo ist denn der Himmel? Da draußen? Der Himmel da draußen? Ja, die russischen Kosmonauten sind in den Himmel geflogen mit ihrer Rakete. Und als sie oben waren, haben sie gesagt, hier ist kein Gott. Der soll ja im Himmel sein. Und die haben gesagt, hier, ja, runtergefunkt. Das Erste, was sie runtergefunkt, ist kein Gott. Der gibt es keinen. Da haben wir ja doch recht gehabt im Kommunismus. Gibt es keinen Gott, also haben wir recht gehabt, es gibt keinen Gott. Ja, aber der Himmel ist nicht da oben irgendwie, wo das blau ist, sondern er ist im Innersten, in unserem Innersten ist ein Himmel. Das haben wir als Spiritual Sky, wir haben diese Räucherstäbchen, Spiritual Sky, Räucherstäbchen. Was bedeutet das Spiritual Sky? Der spirituelle Himmel. Der spirituelle Himmel offenbart sich in unserem Innern, wenn wir soweit sind. Dann eröffnet sich uns in unserem Innern ein Himmel. Und in diesem Himmel gibt es Planeten und alles Mögliche. Da gab es ja diese Nahe-Tod-Erfahrung. Da war eine Frau, die konnte nicht durch Nahe-Tod-Erfahrung ihren Körper verlassen, sondern die konnte auch so ihren Körper verlassen, wenn sie das wollte. Und die hat dann erzählt, dass sie den Körper verlassen hat. Was machst du da? Aufgepasst. So, die konnte den Körper verlassen und ist durchs Universum gereist mit ihrem feinstofflichen Astralkörper. Und sie konnte verschiedene Bereiche sehen, verschiedene Planeten mit verschiedenen Ebenen von Bewusstsein, verschiedenen Daseinsformen, verschiedenen Architekturen auf himmlischen Planeten, wie das da aussieht, alles sehr harmonisch und hell und leuchtend und sehr, sehr schöne Bauwerke, alles so schön, wirklich unglaubliche positive Energie, die sie da so wahrgenommen hat. Dann hat sie auch die höllischen Bereiche gesehen, wo so richtig Leiden war, richtig dumm, düster und Leiden. Und sie konnte das ganze Universum reisen. Und dann natürlich kam sie dann auch an dieses Brahman, die hat das Brahman erkannt, in das ewige Licht. Die ist nur zum ewigen Licht gekommen. Und in diesem ewigen Licht hat sie dann diese Wahrnehmung gehabt von Liebe auch, dass in dem ewigen Brahman Licht ist auch Liebe. Also sie hat das als Liebe beschrieben, weil Gott ist ja der Ursprung des Brahmans. Und da ist auch Liebe drin und sie hat diese Glückseligkeit erfahren, der Ewigkeit. Und der völligen Freiheit von Angst und diese ganzen unglaublichen Zustände, aber da musste sie, ist sie wieder zurück. Aber sie hatte die Möglichkeit, diesen Körper zu verlassen. So, und das können auch die Narada Muni zum Beispiel. Narada Muni kann durchs Universum reisen und verschiedene Planeten besuchen, weil er einfach diese mystische Yoga vollkommen hat. Okay. Gibt es das dazu Fragen? Ja.
Wie können wir uns unsere Glaube in Gott zu vertiefen?
Vertiefen?
Ja.
Ja, das gibt ja dieses Beispiel der, der Leute, die den Himalaya auf den Bergen im Himalaya gehen. Und die, wenn du oben bist bei 3.000, 4.000 Meter Höhe, hast du so wenig Energie, dass du nur so kleine Tippelschrittchen machen kannst. So tippel, 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 aber du kommst immer den Berg hoch, aber du hast so, das ist wirklich anstrengend. Und du machst nur kleine Fortschritte, aber auf lange Sicht machst du schon, kommst du dann auf den Berg. Und so ähnlich ist es auch. Wir machen vielleicht, denken wir, nur kleine Fortschritte in unserem praktischen Krishna-Bewusstsein, was wir da so praktizieren. Am Abend denken wir, okay, was haben wir heute gemacht? Was war heute die Essenz unseres Tages? Haben wir da Fortschritt gemacht oder stagnieren wir? Und manchmal merken wir, wir haben vielleicht noch ein bisschen Fortschritt gemacht. Aber im Laufe der Zeit machen wir schon Fortschritt. Also da muss man eben ein bisschen Geduld aufbringen. Aber es ist einfach diese Stetigkeit, ne? Das Geduld und Stetigkeit, Vertrauen. Stetigkeit ist wichtig. Wir müssen eine Art von eine Regulierung für unser tägliches Leben aufbauen, was wir stetig machen können. Prabhupada hat gesagt, du sollst dein Leben so einrichten, dass du dein Krishna-Bewusstsein praktizieren kannst, in einer ungestörten Situation. Also wenn wir nur immer im Stress sind und nur alles so gerade eben so schaffen und manchmal an der Kippe sind und dies und das, dann ist dieser Stress so groß, dass wir auf Dauer nicht Krishna-bewusst werden können in diesem Leben, weil das einfach, ne, das ist dieses Marathon, die Idee Marathon zu laufen. Wenn du Marathon läufst, musst du deine Energie einteilen. Du weißt, in 42 Kilometer Marathon und du musst deine Energie wissen, dass du diese 42 Kilometer laufen kannst. Wenn du jetzt einen 100 Meter Sprint machst, dann hast du vielleicht das geschafft, aber dann bist du ausgebrannt, weil diese 100 Meter Läufer verbrennen alle Energie in diesen 100 Metern. 10,0. So, und wir müssen diesen Marathon laufen. Mein Sohn hat mal einen Marathon gelaufen, aber das hat er zum ersten Mal gemacht und am Schluss waren die Schuhe kaputt, die Sohlen sind abgegangen und er ist dann nur noch gegangen irgendwie. Und er war dann so einer, nicht der Letzte, aber nicht ganz, er ist eigentlich Sportlehrer, aber hatte die falschen Schuhe, aber er hat es geschafft. So, ne? Aber das ich habe mal so einen Film gesehen von so einem, auch so einem 10.000 Meter Lauf als Jugendlicher im Fernsehen, Olympiade 10.000 Meter. Und die sind da gelaufen.
10.000 Meter?
Ja, 10.000 Meter. Ja, 10 Kilometer.
Okay.
Gibt es ja auch so diese Disziplin. Und da habe ich gesehen, da war so ein Typ am Schluss, der ist gelaufen und der hatte so einen ganz komischen Schlafanzug, wollte ich gerade sagen, der hat einen ganz komischen Anzug an, so einen Sportanzug. Und da habe ich mir gedacht, oh, das ist ja so ein bisschen komisch, ne? Das sieht ein bisschen komisch aus, und ist der Letzte. Und dann kamen so die letzten Runden und das hat er alle überholt und hat gewonnen. Sogar. Da habe ich gedacht, wow, unglaublich. Der hat seine Energie gut eingeteilt, hat sich so ziehen lassen irgendwie. So ein bisschen zack, und dann am Schluss hat er gewonnen. So, die Letzten werden die Ersten sein, heißt es. Ne? Die Letzten werden die Ersten sein. Wenn du immer vorprescht, ich bin der große Devote, ich bin da. Lieber ein bisschen cool bleiben und gut, nicht eine ruhige Kugel schieben, aber so ein bisschen die Realität sehen. Wo stehe ich? Was kann ich? Was sind meine Qualifikationen? Was ist meine Eigenschaften? wie viel kann ich machen, nicht zu viel, nicht zu wenig, dass man das alles sich einteilt. Dein Tagesablauf. Also was ich zum Beispiel immer gemacht habe, ich war, als ich nach Hamburg gekommen bin, mit meiner Familie, mit einem Kind, waren wir bei einem Astrologen und das war ein Jude und der hatte unter Hitler Astrologie betrieben für die Nazis. Aber weil er Jude war, also er war Jude, aber sie haben ihn nicht getötet, weil er hatte so wertvolle Dienst gemacht. Er hat zum Beispiel rausgefunden, wo Mussolini gekidnappt war. Es gab eine Situation im Zweiten Weltkrieg, da wurde Mussolini, der Nazi aus Italien, wurde gekidnappt. Und er hat Astrologen geklaut. Gegen Lösegeld. Entführt. So, den haben sie entführt und verstärkt. Und er hat astrologisch ausgerechnet, wo der war. Und sie sind mit Fallschirmspringer runter in Italien und haben ihn wieder befreit. Und er war so gut, astrologisch. Hat er mir erzählt. Ich habe das geglaubt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und er hatte mir dann so ein, weil ich bin Fische geboren und die Fische haben Probleme mit den Füßen. So die Schwanz. So die, und die Füße. Die, jedes Sternzeichen hat einen Schwachpunkt im Körper irgendwo. Und die Fische haben die Füße. Und da hat er mir so ein Öl verschrieben, das nannte sich Yogi-Öl. Das kam von einem Yogi aus dem Himalaya, der das entwickelt hat. Und das hat nur eine Apotheke hergestellt in Deutschland auf Fehmarn. Und dieses Öl habe ich mir dann bestellt. Und das benutze ich seit 45 Jahren, dieses Öl. Und das macht man auf die Fußsohlen. Und in den Fußsohlen sind alle Nadis, alle Nervenenden. Und dadurch hat man nie Fußschmerzen. Also ich habe normalerweise, wenn ich das mal nicht dabei hatte und war unterwegs, dann habe ich gleich gemerkt, ich kriege Fußschmerzen. Aber wenn ich das drauf hatte, habe ich nie Fußschmerzen gehabt. Und war immer eigentlich, mir ging es von der Seite eigentlich gut. Und deswegen habe ich das immer benutzt. Jeden Tag mache ich immer, jeden Morgen Fußöl. Und dann hat die Apotheke zugemacht. Auf Fehmarn habe ich mir die Inhaltsbeschreibung gelesen und habe mir das genau dasselbe bestellt, in demselben Verhältnis und habe mir das jetzt selber angemischt. Und das kann ich jetzt verkaufen. Das hat Yogi-Öl.
Ich muss das kaufen.
Genau, das ist einfach so, so kleines Punkt, was man jeden Tag in seinem, wenn man etwas gut findet, kann man das in sein Sadhana und sein tägliches Leben einbauen. Und das hilft, wenn das wirklich gut ist, dann habe ich das immer beibehalten, dass mein Sadhana, 16 Runden chanten, vegetarisch essen, keine Zwiebeln, kein Knoblauch, keine Eier und so ein paar andere Sachen, die verrate ich jetzt noch nicht.
Warum nicht?
Und wenn ich was Neues finde, dann baue ich das auch ein. Also das sind, wenn ich bin ja jetzt schon ein bisschen, mein Körper ist schon ein bisschen alt. Da merke ich, dann muss ich auch nicht noch mehr neue Sachen finden für meinen alten Körper. Und deswegen, man baut sich das so einen Standard auf und das hält man bei. Und dann ist man in so einer sicheren in so einem Fahrgewässer, geht zurück zu Krishna.
Fahrgewässer?
Naja, dass man jeden Tag seine Regulierung hat, wie andere Leute stehen auf, essen Brötchen und lesen die Zeitung und trinken Kaffee oder so. Weil die haben ihre Rituale auch. Die Leute haben auch ihre Rituale. Muss immer ein Brötchen sein mit irischer Butter und irgendeinem Honig. Wenn das nicht ist, werden sie unruhig. So, jeder hat sein Ritual. Und wir haben unsere Krishna-Rituale. Wenn du im Tempel, wir leben ja nicht im Tempel. Also wenn du im Tempel leben würdest, dann hast du einen ganz anderen Standard. Dann musst du um 4 Uhr aufstehen, 3 Uhr aufstehen jeden Tag und trotzdem fit sein. Also 3 Uhr aufstehen und trotzdem fit sein. Und wie macht man das? Dann musst du früh ins Bett gehen.
Es gibt Yogi Nidra.
Wie bitte?
Yogi Nidra.
Ja.
wie man es schaffen soll. Es gibt in Yoga, und wenn man nur eine Stunde oder zwei Stunden schläft, ja, das ist genauso gut wie acht Stunden normaler
Schlaf. Ja, ja. Zum Beispiel muss man mit einem Kompass gucken, wo Osten ist. Und das Bett sollte in Richtung Osten stehen, der Kopf am besten. Also am schlechtesten ist Norden. Zweite Wahl ist Süden, dritte Wahl ist Westen.
Warte, der Kopf muss doch
nach Osten.
Nach Osten.
Na, was doch. Die Erdkugel dreht sich nach Osten. So, du heißt, die Kugel dreht sich so und du hast deinen Kopf so und das heißt, du fliegst immer so um die Kugel rum. Immer den Kopf nach vorne. Weil es hat ja die Schwingung dieser Geschwindigkeit der Drehung. Wir denken, das steht draußen, ne? Wir stehen hier, aber wir haben ständig diese Bewegung. Wir denken, das ist normal. Wie auf dem Dom, wir sind in so einer. Aber irgendwann denken wir, das ist normal. Aber wir drehen uns so. Und das ist gut für die solche Sachen hat Prabhupada ganz oft, wenn die Buddhis immer beigebracht. Wasser trinken, wie man Wasser trinkt, solche Sachen.
Wie trinkt man das Wasser?
Wie man Wasser trinkt. Ist
das beim Trinken oder was zu beachten?
Also ich habe mir jetzt, also das ist, es geht um, ich bin der Geschmack des Wassers. Krishna sagt, ich bin der Geschmack des Wassers. Also ich habe, vor kurzem habe ich mir der macht dieses Regenwasser. Das Regenwasser ist auch ein reines Wasser, was von der Destillation her frei ist von irgendwelchen Chemikalien. Weil du hast zum Beispiel im Leitungswasser auch das beste Lüneburger Leitungswasser. Da sind irgendwelche Rückstände drin von Chemikalien, Arzneimittel, Schwermetalle, selbst das reine Wasser aus der Leitung. Und wenn du das destillierst, dann kommt der Wasserdampf und der wird wieder zu Wasser und dann hast du die ganzen Rückstände in diesem Destilliergebiss. Und wenn du das Wasser trinkst, hast du sehr den Geschmack des reinen Wassers.
Jagora Prabhu, ich habe auch früher in der Ukraine immer destilliertes Wasser getrunken, weil unser Wasser total steinig war. Ne? Wir haben Brunnen gehabt und das war wirklich viel Salz, ne? Salze und steinig. Und wir haben destilliert. Aber hier in Deutschland habe ich oft, und ich habe in Deutschland, bevor ich ein Gerät hatte, um Wasser zu reinigen, habe ich auch. Es gibt so diese 5-Liter-Kanister, 2 Euro, 5 Liter destilliertes Wasser, habe ich immer getrunken.
Und
dann habe ich von aller Seite gehört, destilliertes Wasser ist ungesund. Total, immer. Aber ich sagte, ich habe mein fast ganzes Leben das getrunken. Und dann, ich weiß nicht warum, woher kommt das überhaupt?
Sogar die sagen, da sind die Mineralstoffe nicht mehr drin, die man eigentlich braucht für seinen Körper. Aber da sind auch, neben den Mineralstoffen sind auch ganz viele andere Stoffe drin, die nicht so gut sind. Und deswegen, man muss dann nebenbei sich noch Mineralstoffe zuführen.
Ja, okay. Diese Stoffe kann man auch aus Salat nehmen, die anderen Stoffe. Ne? Das
Okay. Also, ich habe das auch gehört, destilliertes Wasser ist ungesund, aber es gibt extra Geräte für Trinken, für destilliertes Wasser.
Aber Mineralien nehmen wir hauptsächlich für die Nahrung, für das Wasser.
Ich habe auch gesagt, das ist komisch, die Pflanzen solltest du destilliertes Wasser benutzen und die Pflanzen geht es gut und die Fische, weil das auch für Aquarium und für Pflanzen. Und ich sagte, warum mir soll schlecht gehen, wenn die Pflanzen zufrieden und Fische zufrieden sind?
Und viele Tiere trinken auch aus Pfützen so Runde, weil das ist, so Regenwasser ist auch das Tier, das was da. Okay, aber das ist ja nicht geschätzt zu sein. Okay. Hallo.